Chenier!
Rief Baldini hinter dem Kontor hervor, wo er seit Stunden säulenstarr gestanden und die Türe angestarrt hatte. »Ziehen Sie Ihre Perücke an!« Und zwischen Olivenölfässern und hängenden Schinken aus Bayonne erschien Chenier, Baldinis Geselle, etwas jünger als dieser, aber auch schon ein alter Mann, und kam nach vorn in die feinere Abteilung des Ladens. Er zog seine Perücke aus der Rocktasche und stülpte sie sich über.
»Sie gehen aus, Herr Baldini.«
»Nein«, sagte Baldini, »ich werde mich für einige Stunden in mein Arbeitszimmer zurückziehen und wünsche absolut nicht gestört zu werden.«
»Ah, ich verstehe, Sie entwerfen ein neues Parfum.«
»So ist es. Zur Beduftung einer spanischen Haut für den Grafen Veramont. Er verlangt etwas vollkommen Neues. Er verlangt etwas wie, ich glaube, es hieß Amor und Psyche, was er verlangte, und stammt angeblich von diesem Stümper aus der Rue Saint-Martre des Arts, diesem
Plaisir.
Ja, Pellissier, richtig. So heißt der Stümper. Amor und Psyche von Pellissier. Kennen Sie es?
Ja, ja, doch, doch. Man riecht es jetzt überall, an jeder Straßenecke riecht man es. Aber wenn Sie mich fragen, nichts Besonderes. Es kann sich bestimmt in keiner Weise messen mit dem, welches Sie komponieren werden, Herr Baldini.
Natürlich nicht.
Es riecht äußerst gewöhnlich, dieses Amor und Psyche.
Vulgär?
Durchaus vulgär, wie alles von Bellissier. Ich glaube, es ist Limettenöl daran.
Wirklich? Was noch?
Orangenblütenessenz vielleicht und vielleicht Rosmarintinktur. Aber ich kann es nicht sicher sagen.
Es ist mir auch völlig gleichgültig.
Natürlich.
Es ist mir schnurzegal, was der Stümper Pellissier in sein Parfum gepanscht hat. Ich werde mich nicht einmal davon inspirieren lassen.
Da haben Sie recht, Monsieur.
Wie Sie wissen, lasse ich mich nie inspirieren. Wie Sie wissen, erarbeite ich meine Parfums.
Ich weiß, Monsieur.
Gebäre sie allein aus mir.
Ich weiß.
Und ich gedenke, für den Grafen Veramont etwas zu kreieren, was wirklich Furore macht.
Davon bin ich überzeugt, Herr Baldini.
Sie übernehmen den Laden. Ich brauche Ruhe. Halten Sie mir alles vom Leibe, Chenier.
Und damit schlurfte er, nun gar nicht mehr statuarisch, sondern wie es seinem Alter zukam, gebeugt, ja fast wie geprügelt davon, und stieg langsam die Treppe zum ersten Stock hinauf, wo sein Arbeitszimmer lag. Chenier nahm den Platz hinterm Kontor ein, stellte sich genauso hin, wie zuvor der Meister gestanden hatte, und schaute mit starrem Blick zur Türe. Er wusste, was in den nächsten Stunden passieren würde, nämlich gar nichts im Laden und oben im Arbeitszimmer Baldinis die übliche Katastrophe. Baldini würde seinen blauen, von Frangipani-Wasser durchtränkten Rock ausziehen, sich an den Schreibtisch setzen und auf eine Eingebung warten. Diese Eingebung würde nicht kommen. Er würde hierauf an den Schrank mit den Hunderten von Probefläschchen eilen und aufs Geratewohl etwas zusammenmixen. Diese Mischung würde missraten. Er würde fluchen, das Fenster aufreißen und sie in den Fluss hinunterwerfen. Er würde etwas anderes probieren, auch das würde missraten, er würde nun schreien und toben und in dem schon betäubend riechenden Zimmer einen Heulkrampf bekommen. Er würde gegen 7 Uhr abends elend herunterkommen, zittern und weinen und sagen, Chenier, ich habe keine Nase mehr, ich kann das Parfum nicht gebären, ich kann die spanische Haut für den Grafen nicht liefern, ich bin verloren, ich bin innerlich tot, ich will sterben, bitte, Chenier, helfen Sie mir zu sterben. Und Chenier würde vorschlagen, dass man zu Pellissier schickte, um eine Flasche Amor und Psyche, und Baldini würde zustimmen unter der Bedingung, dass kein Mensch von dieser Schande erführe. Chenier würde schwören, und nachts würden sie heimlich das Leder für den Grafen Veramont mit dem fremden Parfüm beduften. So würde es sein und nicht anders. Und Chenier wünschte nur, er hätte das ganze Theater schon hinter sich. Baldini war kein großer Parfümeur mehr. Ja, früher. In seiner Jugend, vor 30, 40 Jahren, da hatte er Ruse des Südens erfunden. Und Baldinis galantes Bouquet, zwei wirklich große Düfte, denen er sein Vermögen verdankte. Aber jetzt war er alt und verbraucht und kannte die Moden der Zeit nicht mehr und den neuen Geschmack der Menschen. Und wenn er überhaupt noch einmal einen eigenen Duft zusammenstoppelte, dann war es vollkommen demodiertes, unverkäufliches Zeug, das sie ein Jahr später 10-fach verdünnten und als Springbrunnenwasserzusatz verhökerten. Schade um ihn, dachte Genier und überprüfte den Sitz seiner Perücke im Spiegel. Schade um den alten Baldini. Schade um sein schönes Geschäft, denn er wird's herunterbringen.
Und schade um mich, denn bis er's heruntergebracht haben wird, bin ich zu alt, um es zu übernehmen.
Zwar hatte Giuseppe Baldini seinen duftenden Rock ausgezogen, aber nur aus alter Gewohnheit. Der Duft des Frangipani-Wassers störte ihn schon längst nicht mehr beim Riechen. Er trug ihn ja schon seit Jahrzehnten mit sich herum und nahm ihn überhaupt nicht mehr wahr. Er hatte auch die Türe des Arbeitszimmers zugeschlossen und sich Ruhe ausgebeten, aber er setzte sich nicht an den Schreibtisch, um zu grübeln und auf eine Eingebung zu warten, denn er wusste viel besser als Genier, dass er keine Eingebung haben würde. Er hatte nämlich noch nie eine gehabt. Zwar war er alt und verbraucht, das stimmte, und auch kein großer Parfümeur mehr, aber er wusste, dass er im Leben noch nie einer gewesen war. Rose des Südens hatte er von seinem Vater geerbt. Und das Rezept für Baldinis galantes Bouquet einem durchreißenden Genueser Gewürzhändler abgekauft. Die übrigen seiner Parfums waren altbekannte Gemische. Erfunden hatte er noch nie etwas. Er war kein Erfinder. Er war ein sorgfältiger Verfertiger von bewährten Gerüchen. Wie ein Koch war er, der mit Routine und guten Rezepten eine große Küche macht. Und doch noch nie ein eigenes Gericht erfunden hat. Den ganzen Hokuspokus mit Labor und Experimentieren und Inspiration und Geheimnistuerei führte er nur auf, weil das zum ständischen Berufsbild eines Maître Parfumeur Egantier gehörte. Ein Parfumeur, das war ein halber Alchemist, der Wunder schuf. So wollten es die Leute. Gut so. Dass seine Kunst ein Handwerk war, wie jedes andere auch, das wusste nur er selbst. Und das war sein Stolz. Er wollte gar kein Erfinder sein. Erfindung war ihm sehr suspekt, denn sie bedeutete immer den Bruch einer Regel. Er dachte auch gar nicht daran, für den Grafen Veramont ein neues Parfum zu erfinden. Er würde sich allerdings auch nicht am Abend von Genier überreden lassen, Amour und Psyche von Pellissier zu besorgen. Er hatte es schon. Da stand es. Auf dem Schreibtisch vor dem Fenster. In einem kleinen Glasflakon mit geschliffenem Stöpsel. Schon vor ein paar Tagen hatte er es gekauft. Natürlich nicht persönlich. Er konnte doch nicht persönlich zu Pellissier gehen und ein Parfum kaufen, sondern durch einen Mittelsmann und dieser wieder durch einen Mittelsmann. Vorsicht war geboten. Denn Baldini wollte das Parfum nicht einfach zum Beduften der spanischen Haut verwenden. Dazu hätte die geringe Menge auch gar nicht ausgereicht. Er hatte etwas Schlimmeres im Sinn. Er wollte es kopieren. Das war übrigens nicht verboten, es war nur außerordentlich unfein. Das Parfum eines Konkurrenten heimlich nachzumachen und unter eigenem Namen zu verkaufen, war schrecklich unfein. Aber noch unfeiner war es, sich dabei ertappen zu lassen. Und darum durfte Genier nichts davon wissen, denn Genier war geschwätzig. Ach, wie schlimm, dass man sich als rechtschaffener Mann gezwungen sah, so krumme Wege zu gehen. Wie schlimm, dass man das Kostbarste, was man besaß, die eigene Ehre, auf so schäbige Weise befleckte. Aber was sollte er tun? Immerhin war der Graf Veramont ein Kunde, den er keinesfalls verlieren durfte. Er hatte ja ohnehin kaum noch einen Kunden. Er musste der Kundschaft ja schon wieder nachlaufen, wie zu Beginn der 20er Jahre, als er am Anfang seiner Karriere stand und mit dem Bauchladen durch die Straßen zog. Weiß Gott, kam er, Giuseppe Baldini, Inhaber der größten Duftstoffhandlung von Paris, in bester Geschäftslage, finanziell nur noch über die Runden, wenn er mit dem Köfferchen in der Hand Hausbesuche machte. Und das gefiel ihm gar nicht, denn er war schon weit über 60 und hasste es, in kalten Vorzimmern zu warten und alten Marquisen 1000 Blumenwasser und 4 Räuber Essig vorzuführen oder ihnen eine Migränesalbe aufzuschwatzen. Außerdem herrschte in diesen Vorzimmern eine ganz ekelhafte Konkurrenz. Da war dieser Emporkömmling Brouet aus der Rue Dauphine, der von sich behauptete, er habe das größte Pomadenprogramm Europas. Oder Calto aus der Rue Mauconseil, der es zum Hoflieferanten der Comtesse von Artois gebracht hatte. Oder dieser völlig unberechenbare Antoine Pellissier aus der Rue Saint-André-des-Arts, der in jeder Saison einen neuen Duft lancierte, nach welchem die ganze Welt verrückt war. So ein Parfum von Bellissé konnte den ganzen Markt in Unordnung bringen. War in einem Jahr ungarisches Wasser in Mode und hatte sich Baldini entsprechend mit Lavendel, Bergamotte und Rosmarin eingedeckt, um den Bedarf zu befriedigen. So kam Bellissé mit Erde Musk heraus, einem ultraschweren Moschusduft. Jeder Mensch musste plötzlich tierisch riechen. Und Baldini konnte sein Rosmarin zu Haarwassern verarbeiten und den Lavendel in Riechsäckchen nähen. Hatte er dagegen für das nächste Jahr entsprechende Mengen an Moschus, Zibet und Castoreum bestellt, so fiel es Bellissé ein, ein Parfum namens Waldblume zu kreieren, was prompt ein Erfolg wurde. Und hatte Baldini endlich in nächtelangen Versuchen oder durch hohe Bestechungsgelder herausgefunden, woraus Waldblume bestand, da trumpfte Bellissé schon wieder auf mit türkische Nächte oder Lissabonner Duft oder Bouquet de la Cour oder weiß der Teufel womit sonst. Dieser Mensch war auf jeden Fall in seiner zügellosen Kreativität eine Gefahr für das ganze Gewerbe. Man wünschte sich die Rigidität des alten Zunftrechts zurück. Man wünschte sich die drakonischsten Maßnahmen gegen diesen aus der Reihe Tanzer, gegen diesen Duftinflationär. Das Patent gehörte ihm entzogen, ein saftiges Berufsverbot auferlegt. Und überhaupt sollte der Kerl erst einmal eine Lehre machen, denn ein gelernter Parfümeur und Handschuhmachermeister war er nicht, dieser Bellissé. Sein Vater war nichts als ein Essigsieder gewesen. Und Essigsieder war auch Bellissé, nichts anderes. Und bloß weil er als Essigsieder berechtigt war, mit Spirituosen umzugehen, konnte er überhaupt ins Gehege der echten Parfümeure einbrechen und darin herumwüten wie ein Stinktier. Wozu brauchte man in jeder Saison einen neuen Duft? War das nötig? Das Publikum war früher auch sehr zufrieden gewesen mit Veilchenwasser und einfachen Blumenbouquets, die man vielleicht alle 10 Jahre einmal geringfügig änderte. Jahrtausende lang hatten die Menschen mit Weihrauch und Myrrhe, ein paar Balsamen, Ölen und getrockneten Würzkräutern vorlieb genommen. Und auch als sie gelernt hatten, mit Kolben und Alambic zu destillieren, vermittels Wasserdampf den Kräutern, Blumen und Hölzern das duftende Prinzip in Form von ätherischem Öl zu entreißen, es mit eichenen Pressen aus Samen und Kernen und Fruchtschalen zu quetschen oder mit sorgsam gefilterten Fetten den Blütenblättern zu entlocken, war die Zahl der Düfte noch bescheiden gewesen. Damals wäre eine Figur wie Bellissé gar nicht möglich gewesen. Denn damals brauchte es schon zur Erzeugung einer simplen Pomade Fähigkeiten, von denen sich dieser Essigpanscher gar nichts träumen ließ. Man musste nicht nur destillieren können, man musste auch Salbenmacher sein und Apotheker, Alchemist und Handwerker, Händler, Humanist und Gärtner zugleich. Man musste Hammelnierenfett von jungem Rindertalg unterscheiden können und ein Victoria-Veilchen von einem solchen aus Parma. Man musste die lateinische Sprache beherrschen. Man musste wissen, wann der Heliotrop zu ernten ist und wann das Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins mit aufgehender Sonne ihren Duft verliert. Von diesen Dingen hatte dieser Bellissé selbstredend keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte er Paris noch nie verlassen, in seinem Leben blühenden Jasmin noch nie gesehen. Geschweige denn, dass er einen Schimmer von der gigantischen Schufterei besaß, deren es bedurfte, um aus 100.000 Jasminblüten einen kleinen Klumpen konkret oder ein paar Tropfen Essence Absolue herauszuwringen. Wahrscheinlich kannte er nur diese, kannte Jasmin nur als konzentrierte dunkelbraune Flüssigkeit, die in einem kleinen Fläschchen neben vielen anderen Fläschchen, aus denen er seine Modeparfums mixte, im Tresorschrank stand. Nein, eine Figur wie dieser Schnösel Bellissé hätte in den guten alten handwerklichen Zeiten kein Bein auf den Boden gebracht. Dazu fehlte ihm alles. Charakter, Bildung, Genügsamkeit und der Sinn für zünftische Subordination. Seine parfümistischen Erfolge verdankte er einzig und allein einer Entdeckung, die vor nunmehr 200 Jahren der geniale Mauritius Frangipani, ein Italiener übrigens, gemacht hatte und die darin bestand, dass Duftstoffe in Weingeist löslich sind. Indem Frangipani seine Riechpülverchen mit Alkohol vermischte und damit ihren Duft auf eine flüchtige Flüssigkeit übertrug, hatte er den Duft befreit von der Materie. hatte den Duft vergeistigt, den Duft als reinen Duft erfunden, kurz das Parfum erschaffen. Was für eine Tat, welch epochale Leistung. Vergleichbar wirklich nur den größten Errungenschaften des Menschengeschlechts, wie der Erfindung der Schrift durch die Assyrer, der euklidischen Geometrie, den Ideen des Plato und der Verwandlung von Trauben in Wein durch die Griechen. Eine wahrhaft prometheische Tat. Und doch, wie alle großen Geistestaten, nicht nur Licht, sondern auch Schatten werfen und der Menschheit neben Wohltaten auch Verdruss und Elend bereiten, so hatte leider auch die herrliche Entdeckung Frangipanis üble Folgen. Denn nun, da man gelernt hatte, den Geist der Blumen und Kräuter, der Hölzer, Harze und der tierischen Sekrete in Tinkturen festzubannen und auf Fläschchen abzufüllen, entglitt die Kunst des Parfümierens nach und nach den wenigen universalen handwerklichen Könnern und stand Quacksalbern offen, sofern sie nur eine leidlich feine Nase besaßen, wie zum Beispiel diesem Stinktier Pellissier. Ohne sich darum zu bekümmern, wie der wunderbare Inhalt seiner Fläschchen je entstanden war, konnte er einfach seinen olfaktorischen Launen folgen und zusammenmischen, was ihm gerade einfiel oder was das Publikum gerade wünschte. Bestimmt besaß dieser Bastard Pellissier mit seinen 35 Jahren schon jetzt ein größeres Vermögen als er, Baldini, es sich in der dritten Generation durch harte, beharrliche Arbeit endlich angehäuft hatte. Und Pellissiers nahm täglich zu, während seins, Baldinis, sich täglich verminderte. So etwas wäre früher doch gar nicht möglich gewesen. Dass ein angesehener Handwerker und eingeführter Kommerzant um seine schiere Existenz zu kämpfen hatte, das gab es doch erst seit wenigen Jahrzehnten. Seitdem überall und in allen Bereichen die hektische Neuerungssucht ausgebrochen ist, dieser hemmungslose Tatendrang, diese Experimentierwut, diese Großmannssucht im Handel, im Verkehr und in den Wissenschaften. Oder der Geschwindigkeitswahnsinn. Wozu brauchte man die vielen neuen Straßen, die überall gebuddelt wurden und die neuen Brücken? Wozu? War es von Vorteil, wenn man bis Lyon in einer Woche reisen konnte? Wem war daran gelegen? Wem nützte es? Oder über den Atlantik zu fahren, in einem Monat nach Amerika zu rasen? Als wäre man nicht jahrtausendelang sehr gut ohne diesen Kontinent ausgekommen. Was hatte der zivilisierte Mensch im Urwald der Indianer verloren? Oder bei den Negern? Sogar nach Lappland gingen sie, das lag im Norden, im ewigen Eise, wo Wilde lebten, die rohe Fische fraßen. Und noch einen weiteren Kontinent wollten sie entdecken, der angeblich in der Südsee lag, wo immer das war. Und wozu dieser Wahnsinn? Weil die anderen es auch taten, die Spanier. Die verfluchten Engländer, die impertinenten Holländer, mit denen man sich dann herumschlagen musste, was man sich überhaupt nicht leisten konnte. 300.000 Livre kostete so ein Kriegsschiff gut und gerne. Und versenkt ist es in 5 Minuten mit einem einzigen Kanonenschuss. Auf Nimmerwiedersehen. Bezahlt von unseren Steuern. Den 1/10 auf alle Einkünfte verlangt der Herr Finanzminister neuerdings. Und das ist ruinös, auch wenn man diesen Teil nicht zahlt. Denn schon die ganze Geisteshaltung ist verderblich. Das Unglück des Menschen rührt daher, dass er nicht still in seinem Zimmer bleiben will, dort, wo er hingehört, sagt Pascal. Aber Pascal war ein großer Mann gewesen, ein Frangipani des Geistes, ein Handwerker recht eigentlich. Und ein solcher ist heute nicht mehr gefragt. Jetzt lesen Sie aufwieglerische Bücher von Hugenotten oder Engländern. Oder sie schreiben Traktate oder sogenannte wissenschaftliche Großwerke, in denen sie alles und jedes in Frage stellen. Nichts soll mehr stimmen. Alles soll jetzt plötzlich anders sein. In einem Glas Wassers sollen neuerdings ganz kleine Tierchen schwimmen, die man früher nicht gesehen hat. Die Syphilis soll eine ganz normale Krankheit sein und keine Strafe Gottes mehr. Gott soll die Welt nicht an 7 Tagen erschaffen haben, sondern in Jahrmillionen, wenn er es überhaupt war. Die Wilden sind Menschen wie wir. Unsere Kinder erziehen wir falsch. Und die Erde ist nicht mehr rund wie bisher, sondern oben und unten platt wie eine Melone, als ob es darauf ankäme. In jedem Bereich wird gefragt und gebohrt und geforscht und geschnüffelt und herumexperimentiert. Es genügt nicht mehr, dass man sagt, was ist und wie es ist. Es muss jetzt alles noch bewiesen werden. Am besten mit Zeugen und Zahlen und irgendwelchen lächerlichen Versuchen. Diese Diderots und D'Alemberts und Voltaires und Rousseaus und wie die Schreiberlinge alle hießen. Sogar geistliche Herren sind darunter. Und Herren von Adel. Sie haben es wahrhaft geschafft, ihre eigene perfide Ruhelosigkeit, die schiere Lust am Nichtzufriedensein und des um alles in der Welt sich nicht begnügen Könnens, kurz das grenzenlose Chaos, das in ihren Köpfen herrscht, auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. Wo man hinsah, herrschte Hektik, Leute lasen Bücher, sogar Frauen. Priester hockten im Kaffeehaus. Und wenn die Polizei mal eingriff und einen dieser Oberschurken ins Gefängnis steckte, dann heulten die Verleger auf und reichten Petitionen ein. Und höchste Herren und Damen machten ihren Einfluss geltend, bis man ihn nach ein paar Wochen wieder freisetzte oder ins Ausland ziehen ließ, wo er dann hemmungslos weiter pamphletisierte. In den Salons palaverte man nur noch über Kometenbahnen und Expeditionen, über Hebelkraft und Newton, über Kanalbau, Blutkreislauf und den Durchmesser des Erdballs. Und selbst der König ließ sich irgendeinen neumodischen Unsinn vorführen. Eine Art künstliches Gewitter namens Elektrizität. Im Angesicht des ganzen Hofes rieb ein Mensch an einer Flasche und es funkte. Und seine Majestät, so hört man, zeigte sich tief beeindruckt. Unvorstellbar, dass sein Urgroßvater, der wahrhaft große Ludwig, unter dessen segensreicher Herrschaft Baldini lange Jahre noch das Glück hatte, gelebt zu haben, eine so lächerliche Demonstration vor seinen Augen geduldet hätte. Aber das war der Geist der neuen Zeit. Und böse würde alles enden, denn wenn man schon ungeniert und auf die frechste Art die Autorität von Gottes Kirche in Zweifel ziehen konnte, wenn man über die nicht minder gottgewollte Monarchie und die geheiligte Person des Königs sprach, als seien beide bloß variable Posten in einem ganzen Katalog von anderen Regierungsformen, die man nach Gusto auswählen könne, wenn man sich schließlich noch so weit verstieg, wie das geschah. Gott selbst, den Allmächtigen, ihn höchstpersönlich, als entbehrlich hinzustellen und allen Ernstes zu behaupten, es sei in Ordnung, Sitte und das Glück auf Erden, ohne ihn zu denken, rein aus der eingeborenen Moralität und der Vernunft der Menschen selber. Oh Gott, dann allerdings brauchte man sich nicht zu wundern, wenn sich alles von oben nach unten kehrte und die Sitten verlotterten und die Menschheit das Strafgericht dessen, den sie verleugnete, auf sich herabzog. Böse wird es enden. Der große Komet von 1681, über den Sie sich lustig gemacht haben, den Sie als nichts als einen Haufen von Sternen bezeichnet haben, er war eben doch ein warnendes Vorzeichen Gottes gewesen. Denn er hatte, jetzt wusste man es ja, ein Jahrhundert der Auflösung angezeigt, der Zersetzung, des geistigen und politischen und religiösen Sumpfes, den sich die Menschheit selber schuf, indem sie dereinst selbst versinken wird und in dem nur noch schillernde und stinkende Sumpfblüten gediehen, wie dieser Bellissee. Er stand am Fenster, der alte Mann Baldini, und schaute mit gehässigem Blick gegen die schräg stehende Sonne auf den Fluss hinaus. Lastkähne tauchten unter ihm auf und glitten langsam nach Westen auf den Pont Neuf und den Hafen vor den Galerien des Louvre zu. Keiner wurde hier gegen die Strömung heraufgestarkt. Sie nahmen den Flussarm auf der anderen Seite der Insel. Hier strömte alles nur weg. Die leeren und die beladenen Schiffe, die Ruderboote und die flachen Kähne der Fischer, das schmutzig braune Wasser und das golden gekröselte, alles strömte weg. Langsam, breit und unaufhaltsam. Und wenn Baldini ganz steil nach unten blickte, hart an der Hauswand entlang, dann war es, als söge das strömende Wasser die Fundamente der Brücke davon. Und es schwindelte ihm. Es war ein Fehler gewesen, das Haus auf der Brücke zu kaufen. und ein doppelter Fehler, eines auf der westlich gelegenen Seite zu nehmen. Nun hatte er dauernd den wegströmenden Fluss vor Augen. Und es war ihm, als ströme er selbst und sein Haus und sein in vielen Jahrzehnten erworbener Reichtum davon, wie der Fluss. Und als sei er zu alt und zu schwach, sich noch gegen diese gewaltige Strömung zu stemmen. Manchmal, wenn er auf dem linken Ufer zu tun hatte, im Viertel um die Sorbonne oder bei Saint-Sulpice, dann ging er nicht über die Insel und den Pont Saint-Michel, sondern er nahm den längeren Weg über den Pont Neuf, denn diese Brücke war unbebaut. Und dann stellte er sich an die östliche Brüstung und schaute flussaufwärts, um wenigstens einmal alles auf sich zuströmen zu sehen. Und für einige Augenblicke schwelgte er in der Vorstellung, die Tendenz seines Lebens habe sich umgekehrt. Die Geschäfte florierten, die Familie gedieh, die Frauen flögen ihm zu und seine Existenz, statt zu zerrinnen, mehre und mehre sich. Aber dann, wenn er den Blick nur ein klein wenig hob, sah er in einigen hundert Metern Entfernung sein eigenes Haus, gebrechlich schmal und hoch, auf dem Pont du Change. Und er sah das Fenster seines Arbeitszimmers im ersten Stock und sah sich selbst dort am Fenster stehen, sah sich hinaussehen auf den Fluss und das wegströmende Wasser beobachten, wie jetzt. Und damit war der schöne Traum verflogen. Und Baldini, auf dem Pont Neuf stehend, wandte sich ab, niedergeschlagen als zuvor, niedergeschlagen, wie jetzt, da er sich vom Fenster abwendete, zum Schreibtisch ging und sich setzte. Vor ihm stand der Flakon mit Bélissiers Parfum. Die Flüssigkeit schimmerte goldbraun im Sonnenlicht, klar, ohne die geringste Trübung, ganz unschuldig sah sie aus, wie heller Tee, und enthielt doch neben 4/5 Alkohol 1/5 eines geheimnisvollen Gemisches, das eine ganze Stadt in Aufregung versetzen konnte. Dieses Gemisch wiederum mochte aus 3 oder aus 30 verschiedenen Stoffen bestehen, die in einem ganz bestimmten, von unzähligen möglichen Volumenverhältnissen zueinander standen. Es war die Seele des Parfums. Soweit man bei einem Parfum dieses eiskalten Geschäftemachers Pellissier von Seele reden konnte. Und ihren Aufbau galt es nun herauszufinden. Baldini schneuzte sich sorgfältig die Nase und ließ die Jalousie am Fenster etwas herunter, denn das direkte Sonnenlicht war jedem Riechstoff und jeder feineren geruchlichen Konzentration abträglich. Aus der Schublade des Schreibtisches holte er ein frisches, weißes Spitzentaschentuch und entfaltete es. Dann öffnete er den Flakon durch eine leichte Drehung des Stöpsels. Den Kopf hielt er dabei weit zurück und kniff die Nasenflügel zusammen, denn er wollte um Gottes Willen nicht einen vorstellenden Geruchseindruck direkt aus der Flasche erwischen. Parfum musste in entfaltetem, luftigem Zustand gerochen werden, niemals konzentriert. Er sprenkelte einige Tropfen auf das Taschentuch, wedelte es durch die Luft, um den Alkohol davon zu jagen, und hielt es sich dann unter die Nase. Mit 3 ganz kurzen, ruckartigen Stößen riss er den Duft in sich hinein, wie ein Pulver, blies ihn sofort wieder aus, fächelte sich Luft zu, schnüffelte noch einmal im Dreierrhythmus und nahm zum Abschluss einen ganz tiefen Atemzug, den er langsam und mehrmals verhaltend, gleichsam ihn wie über eine lange, flache Treppe gleiten lassend, ausströmte. Er warf das Taschentuch auf den Tisch und ließ sich gegen die Sessellehne zurückfallen. Das Parfum war ekelhaft gut. Dieser miserable Pellissier war leider ein Könner, ein Meister, Gott sei's geklagt. Und wenn er 1000-mal nichts gelernt hatte. Baldini wünschte, es wäre von ihm, dieses Amor und Psyche. Es war keine Spur ordinär, absolut klassisch, rund und harmonisch war es. Und trotzdem faszinierend neu. Es war frisch, aber nicht reißerisch. Es war blumig, ohne schmalzig zu sein. Es besaß Tiefe, eine herrliche, haftende, schwelgerische, dunkelbraune Tiefe. Und war doch kein bisschen überladen oder schwülstig. Baldini stand fast ehrfürchtig auf und hielt sich das Taschentuch noch einmal unter die Nase. Wunderbar, wunderbar. murmelte er und schnüffelte gierig. Es hat einen heiteren Charakter. Es ist lieblich, es ist wie eine Melodie. Es macht direkt gute Laune.
Unsinn, gute Laune! Und er schleuderte das Tüchlein wütend auf den Tisch zurück, wandte sich ab und ging in die hinterste Ecke des Zimmers. Als schäme er sich seiner Begeisterung. Lächerlich, sich zu solchen Elogen hinreißen zu lassen. Wie eine Melodie. Heiter, wunderbar, gute Laune. Blödsinn! Kindischer Blödsinn! Eindruck des Augenblicks, alter Fehler. Temperamentsfrage, wahrscheinlich italienisches Erbteil. Urteile nicht, solange du riechst. Das ist die erste Regel, Baldini, alter Schafskopf. Rieche, wenn du riechst. Und urteile, wenn du gerochen hast. Amor und Psyche ist ein nicht unebenes Parfum, ein durchaus gelungenes Produkt, ein geschickt zusammengestelltes Machwerk, um nicht zu sagen ein Blendwerk. Und etwas anderes als ein Blendwerk war von einem Mann wie Pellissier auch gar nicht zu erwarten. Natürlich fabriziert ein Kerl wie Pellissier kein Dutzend Parfüm. Der Schurke blendete mit höchster Könnerschaft, verwirrte den Geruchssinn mit perfekter Harmonie. Ein Wolf im Schafspelz klassischer Geruchskunst war dieser Mensch. Mit einem Wort ein Scheusal mit Talent. Und das war schlimmer als ein Pfuscher mit dem rechten Glauben. Aber du, Baldini, wirst dich nicht betören lassen. Du warst nur einen Augenblick lang überrascht vom ersten Eindruck des Machwerks. Aber weiß man denn, wie es in einer Stunde riechen wird, wenn seine flüchtigsten Substanzen sich verflogen haben und sein Mittelbau hervortritt? Oder wie es heute Abend riechen wird, wenn nur noch jene schweren, dunklen Komponenten wahrzunehmen sind, die jetzt geruchlich wie im Zwielicht unter angenehmen Blütenschleiern liegen? Wart es ab, Baldini. Die zweite Regel sagt, das Parfum lebt in der Zeit. Es hat seine Jugend, seine Reife und sein Alter. Und nur wenn es in allen drei verschiedenen Lebensaltern auf gleich angenehme Weise Duft verströmt, ist es als gelungen zu bezeichnen. Wie oft hatten wir nicht schon den Fall, dass eine Mischung, die wir machten bei der ersten Probe, herrlich frisch roch. Nach kurzer Zeit nach faulem Obst. Und endlich nur noch ekelhaft nach reinem Zibet, das wir zu hoch dosierten. Vorsicht überhaupt mit Zibet. Ein Tropfen zu viel schafft Katastrophen. Alte Fehlerquelle. Wer weiß, vielleicht hat Pellissier zu viel Zibet erwischt. Vielleicht bleibt bis heute Abend von seinem ambitiösen Amo und Psyche nur noch ein Hauch von Katzenpisse übrig. Wir werden es sehen. Wir werden es riechen. So wie ein scharfes Beil den Holzklotz in die kleinsten Scheite teilt, wird unsere Nase sein Parfum in jeder Einzelheit zerspalten. Dann wird sich zeigen, dass dieser angebliche Zauberduft auf sehr normalem, wohlbekanntem Weg entstanden ist. Wir, Baldini, Parfümeur, werden dem Essigmischer Pellissier auf die Schliche kommen. Wir werden ihm die Maske von der Fratze reißen und dem Neuerer beweisen, wozu das alte Handwerk in der Lage ist. Haargenau wird es ihm nachgemischt, sein modisches Parfum. Es wird unter unseren Händen neu entstehen, so perfekt kopiert, dass es der Windhund selbst nicht mehr von seinem eigenen unterscheiden kann. Nein, das genügt uns nicht, wir werden es noch verbessern. Wir werden ihm Fehler nachweisen und sie ausmerzen und es ihm auf diese Weise unter die Nase reiben. Du bist ein Pfuscher. Pellissier, ein kleiner Stinker, bist du ein Emporkömmling im Duftgewerbe und sonst nichts. An die Arbeit jetzt, Baldini. Die Nase geschärft und gerochen ohne Sentimentalität. Den Duft zerlegt nach den Regeln der Kunst. Bis heute Abend musst du im Besitz der Formel sein. Und er stürzte zurück an den Schreibtisch, holte Papier, Tinte und ein frisches Taschentuch heraus, legte sich alles zurecht und begann seine analytische Arbeit. Das geschah so, dass er das mit frischem Parfum getränkte Tuch rasch unter der Nase vorbeizog und aus der vorüberfliegenden Duftwolke den einen oder anderen Bestandteil aufzufangen suchte, ohne allzu sehr von der komplexen Mischung aller Teile abgelenkt zu sein, um dann, während er das Taschentuch mit ausgestrecktem Arm weit von sich hielt, den Namen des gefundenen Bestandteils rasch zu notieren und hierauf neuerdings das Tuch an der Nase vorbeifliegen zu lassen, das nächste Duftfragment zu erhaschen und so fort.